Moin moin und herzlich willkommen zum Donnerstag-Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, diese Folge ist Teil meiner Mini-Reihe zur Bundestagswahl 2021 und ich würde mich mega freuen, wenn du ab der ersten Episode dir einfach alle Interviews anhörst, denn es geht um die wichtigen Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen der Grünen mit dabei sind beim Donnerstag-Podcast und meine Fragen beantwortet haben. Heute spreche ich mit Ricarda Lang von den Grünen über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich willkommen, Ricarda. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Magst du dich denn mit ein paar kleinen Worten meinen ZuhörerInnen vorstellen?
Hi, mein Name ist Ricarda Lang, ich bin 27 Jahre alt und ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin bei den Grünen. Das kann man sich so vorstellen, wir haben einen Bundesvorstand, der aus 6 Personen besteht, den Vorsitzenden einer politischen Geschäftsführung und einem Schatzmeister und eben 2 Stellvertreterinnen. Und ich habe als Stellvertreterin aber auch noch eine besondere Rolle und das ist eben, dass ich vor allem auf Gleichberechtigung und Frauenpolitik achte bei uns in der Partei, sowohl intern, also schaue, dass wir zum Beispiel Frauen in Strukturen fördern, aber auch programmatisch unsere Partei dahin weiterentwickeln. In den letzten Jahren habe ich das zum Beispiel in den Bereichen Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen gemacht, die ja traditionell einen sehr hohen Frauenanteil haben. Und jetzt in diesem Jahr kandidiere ich auch das erste Mal für den Bundestag im Wahlkreis Backnang, Schwäbisch Gmünd. Das ist in Baden-Württemberg und gleichzeitig auch auf der Landesliste der Grünen Baden-Württemberg. Und da sind die Themen natürlich so ein bisschen selbsterklärend, nach dem, was ich gerade gesagt habe. Also ich will auch dort für Gleichberechtigung und für eine feministische Bundesregierung, also eine Regierung, die auf Ungleichheiten reduziert und für alle Politik macht, hinwirken. Ich will mich für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem mit einer anderen Klinikfinanzierung einsetzen, für gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und für ein neues soziales Sicherheitsversprechen in Zeiten von einer ökologischen Transformation, also dass wir schauen, dass wir die Klimakrise bezwingen, unsere CO2-Emissionen senken, aber dabei mehr Gerechtigkeit schaffen durch neue, gut bezahlte Jobs und indem wir ein soziales Sicherheitsnetz schaffen, das niemand an den Rand der Gesellschaft drängt.
Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
Ja, die Erde brennt, ist leider eine sehr realistische Einschätzung im Moment. Wir sehen natürlich, dass das, was erstmal sehr abstrakt klingt, ganz konkrete Auswirkungen hat, schon sehr lange für Menschen im globalen Süden. Wenn wir zum Beispiel auf pazifische Inselstaaten schauen, wie Kiribati oder Tuvalu, wo Menschen schon seit Jahren tatsächlich buchstäblich die Lebensgrundlage unter den Füßen weggespült wird. Zunehmend auch hier, wenn wir zum Beispiel auf die Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen schauen, das ist nichts, was direkt aus der Klimakrise kommt, aber die Häufigkeit von solchen Naturkatastrophen wie zum Beispiel Hochwasser nimmt deutlich zu durch die Klimakrise. Und das heißt, die Klimakrise bedroht ganz konkret unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, unsere sozialen Existenzen, wenn man sich schaut, wie dort innerhalb von kürzester Zeit das kaputt gegangen ist, was sich Menschen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben und im schlimmsten Fall sogar unser Leben. Das heißt, es ist tatsächlich die Existenzfrage unserer Zeit. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, eigentlich haben wir gar keine mehr. Wir stehen jetzt vor der riesigen Herausforderung, eigentlich eine Jahrhundertaufgabe in wenigen Jahren zu bezwingen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt noch die Wahl haben. Wir können jetzt noch umsteuern. Das heißt nicht, dass wir das, was bisher an CO2 ausgestoßen ist, rückgängig machen können. Das wäre verlogen, sowas zu behaupten. Es wird darum gehen, jetzt die Erderwärmung zu verlangsamen, damit wir einen Zustand schaffen, an den wir uns als Menschheit noch anpassen können, also einen Planeten, auf dem wir noch gut leben können, wenn wir uns an das sich verschlechternde Klima anpassen. Und was dafür passieren muss: Erstens, wir müssen raus aus den fossilen Energien. Wir müssen bis 2030 raus aus der Kohle. Wir müssen massiv erneuerbare Energien ausbauen. Zweitens, wir brauchen eine Verkehrswende und müssen dafür an den Bundesverkehrswegeplan ran, der gerade unsere Zukunft zu asphaltiert, weil er eben nur auf Autobahnen und Straßen und überhaupt nicht auf andere Formen der Mobilität setzt. Für mich ist das auch eine Frage von Freiheit, weil ich finde, dass Menschen, und gerade auch im ländlichen Raum, ich habe einen Wahlkreis, der sehr ländlich geprägt ist, auch dort sollen Menschen doch die Wahlmöglichkeit haben, ob sie mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto zu Fuß unterwegs sind. Und dass das gerade nicht der Fall ist, das ist kein Naturgesetz, sondern das ist tatsächlich die Folge von einem verkehrspolitischen Versagen, insbesondere von Andreas Scheuer. Drittens brauchen wir auch grundlegende Veränderungen in der Landwirtschaft, denn dort ist es gerade so, dass nach Masse bezahlt wird und nicht nach Qualität und das eigentlich für viele Bäuerinnen gilt, wachse oder weiche. Und wir müssen hier die Subventionsregelung vor allem auf der europäischen Ebene ändern, dass in Zukunft nach Tierwohl und nach Lebensmittelqualität bezahlt wird und nicht nach möglichst großer Masse, die immer auch mit Umweltzerstörung und mit Klimazerstörung einhergeht. Und der letzte Punkt, der für mich total wichtig ist, ist, Klimaschutz muss sozial gerecht sein. Erstmal ist dabei zu beachten, die Klimakrise selbst ist zutiefst unsozial. Denn wer kann sich am schlechtesten gegen Hochwasserkatastrophen schützen? Die Person, die nicht das Geld hat, ihr Haus zu versichern. Die Person, die nicht mal ein Haus hat, sondern vielleicht eine kleine Wohnung, die nicht mehr danach noch Möglichkeiten hat, sich wieder was aufzubauen. Das heißt, selbst Klimaschutz ist an sich schon eine soziale Aufgabe. Aber damit dabei alle mitgenommen werden, muss er auch sozial gerecht ausgestaltet sein. Das heißt für mich, dass wir ein Energiegeld brauchen, wo die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürgerinnen zurückerstattet werden, dass wir Klimaschutz als Jobmotor nutzen, dass wir gerade in den neuen stehenden Industrien eine Tarifbindung und einen guten Lohn durchsetzen und auch eine gewerkschaftliche Organisierung unterstützen und dass wir durch massive Investitionen gerade die Infrastruktur in den ländlichen Raum klimaneutral umbauen und damit aber auch Zukunftsperspektiven in diesen Regionen schaffen. Und dann schaffen wir es tatsächlich, Gerechtigkeit und Soziales nicht als zwei Seiten einer Medaille zu sehen, sondern als was inhärent Zusammengehörendes. Wir brauchen nicht nur einen Weg zur Klimaneutralität, sondern hin zu Klimagerechtigkeit.
Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum NetzDG, dem Upload-Filter und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen?
Das wichtigste und zentrale Thema der Netzpolitik für die nächsten Jahre ist für mich erstmal der Netzausbau. Jeder Mensch soll das Recht auf schnelles und gut bezahlbares Internet haben. Aber leider sind wir im Jahr 2021 davon noch weit entfernt. Ich kandidiere in einem Wahlkreis, der sehr ländlich ist und dort gibt es noch viele Orte, wo die Menschen keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Das verschlechtert die Lebensqualität und es führt auch in vielen Stellen dazu, dass Menschen dort nicht hinziehen, obwohl sie es eigentlich gerne tun würden. Und führt dazu, dass gerade in den Dörfern die Menschen wegziehen, obwohl man dort Leute braucht. Das heißt, ja, wenn man den ländlichen Raum aufwerten will, brauchen wir eine Garantie für schnelles und gutes Internet. Aber dann ist natürlich immer noch die Frage, wer kann eigentlich wie dieses Internet nutzen? Und ich will ein Netz, das von allen Menschen angstfrei verwendet werden kann. Auch davon sind wir noch zu weit entfernt. Ich habe selbst immer wieder Erfahrungen mit digitaler Gewalt und Hate Speech gemacht. Seit ich 2017 Bundessprecherin der Grünen Jugend geworden bin, habe ich eigentlich, egal zu welchem Thema ich mich äußere, sei es zur Bildungspolitik oder zur Finanzpolitik, kommen immer wieder Kommentare zu meinem Äußeren, kommen Beleidigungen, kommen Beschimpfungen und sogar Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen anderen Frauen oder zum Beispiel auch ganz vielen People of Color genauso geht. Und das Krasse ist, es trifft immer mehr nicht nur Menschen, die eh doll in der Öffentlichkeit stehen. Und ich meine, jetzt sollte sich bei niemand daran gewöhnen, weil Menschenbeachtung niemals Normalität werden darf. Aber die immerhin ein gutes Netzwerk haben und eine gewisse eigene Öffentlichkeit und dadurch Solidarität erzeugen können. Sondern es trifft immer mehr auch Menschen aus der Kommunalpolitik, Menschen, die sich vor Ort engagieren. Und das führt dazu, dass bestimmte Menschen aus der Politik oder auch schon allein aus der öffentlichen Debatte herausgedrängt werden. Und das ist ein riesengroßes Problem für unsere gesamte Demokratie. Und deshalb müssen wir dagegen besser vorgehen. Dafür braucht es einmal Solidarität. Solidarität über Parteigrenzen hinweg. Ich finde es sehr gut, wenn man die Unterschied zwischen den Parteien klar macht und auch gerne mal hart streitet, aber wir müssen zusammenstehen in dem Moment, wo Menschen von Demokratiefeinden, von Rechtsextremen und von der AfD angegriffen werden. Darüber hinaus muss natürlich aber auch der Schutz
von Betroffenen sehr viel besser werden. Meiner Meinung nach haben wir nicht in erster Linie ein Problem, dass es einem Recht fehlt, sondern vor allem ein Rechtsdurchsetzungsproblem. Um das zu ändern, müssen erstens Polizei, Staatsanwaltschaften und Richterinnen besser geschult werden im Umgang mit digitaler Gewalt. Das heißt, sowohl die Strategien von Rechten zu erkennen, diese Angriffe sind nicht einfach nur zufällig, sondern es sind organisierte Angriffe. Das heißt aber auch, das Netz zu verstehen. Ich will nie wieder, dass eine Frau zur Polizei geht und digitale Gewalt oder Hate Speech anzeigt und dann reagiert wird mit, naja, dann machen sie halt einfach mal für ein Wochenende das Internet aus. Hier braucht es wirklich flächendeckende Schulung und flächendeckende Kompetenz. Zweitens müssen wir in der Rechtsetzung darauf achten, dass die Verantwortung nicht immer an private Anbieter ausgelagert wird, also Facebook, Twitter etc. Denn das ist ein Problem in unserem Rechtsstaat und ich finde auch, dass diese Verantwortung an vielen Stellen nicht hinterherkommen. Das heißt, hier brauchen wir sehr viel mehr gemeinsam definierte Leitlinien und weniger Verantwortungsübergabe an große Konzerne, die natürlich immer auch nach Profitinteresse und nicht in erster Linie nach demokratischen Möglichkeiten orientiert sind. Und drittens müssen wir die Zivilgesellschaft in diesem Bereich stärken. Wir haben gute Organisationen wie zum Beispiel Hate Aid, die mich auch immer wieder unterstützen, die eine super Arbeit machen, wenn es um den Kampf gegen digitale Gewalt geht. Aber die sind häufig unterfinanziert. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz und wir brauchen die konkrete Unterstützung von Organisationen, die sich gegen digitale Gewalt, aber vor allem auch für Prävention, Demokratiebildung und Demokratieförderung einsetzen. Eine starke Zivilgesellschaft immer noch das beste Instrument gegen Rechtsextremismus und gegen Hass ist.
Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland, wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen? Das Thema Identitätspolitik wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst?
Eigentlich kann ich nicht so super viel mit dem Integrationsbegriff anfangen, weil das mich immer ein bisschen impliziert, dass es eine fertige Gesellschaft gibt und dann einzelne Menschen neu dazukommen, die sich dann eben anpassen und dadurch integriert werden. Und ich glaube, eigentlich geht es vielmehr darum, dass es ein wechselseitiger Prozess ist, in dem man sich gegenseitig annimmt und zusammen definiert, in welcher Gesellschaft man eigentlich leben möchte. Das wäre zumindest mein politischer Anspruch. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es eine sehr kontroverse Debatte gibt rund um den Schlagwort Identitätspolitik, die meistens auch vor allem von Konservativen vorangetrieben wird, um eine Kulturkampfdebatte aufzumachen, statt über tatsächliche Probleme und Fragen zu sprechen. Und dabei heißt es ja auch immer wieder, dass unsere Gesellschaft heute so gespalten ist und dass alles so kompliziert geworden ist. Und ich glaube, es ist vielmehr der Fall, und da finde ich das Bild von dem Soziologen Aladin El-Mafalani sehr spannend, der die Gesellschaft eigentlich als einen Tisch beschreibt und dass eine lange Zeit lang eigentlich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft an diesem Tisch Platz nehmen konnte. Und zwar insbesondere weiße Männer. Und dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Man muss dabei klar haben, nicht weil irgendjemand was geschenkt wurde, sondern vor allem durch politische Kämpfe. Durch die Frauenbewegung, dann Frauen, queere Menschen und eben auch immer mehr People of Color, die Platz an diesem Tisch nehmen, die Enkelgeneration von Gastarbeiterinnen, die aber irgendwann nicht mehr nur einfach mit am Tisch sitzen wollen, sondern die auch mitreden wollen, wenn es darum geht, welches Essen wird eigentlich serviert, wer bestellt und wie wollen wir diesen Tisch gestalten. Und das fühlt sich vielleicht manchmal kompliziert an. Ja, das ist es auch, aber am Ende ist es Ausdruck von sozialem Fortschritt. Und genau diesen Fortschritt brauchen wir auch in der Politik, denn mehr Perspektiven machen unsere Politik besser, weil sie dann für die ganze Gesellschaft funktioniert. Und dafür gehört für mich auch, dass man für strukturelle Probleme strukturelle Lösungen schafft. Das heißt, wir brauchen endlich eine ambitionierte Antidiskriminierungspolitik. Denn es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen überwinden und irgendwie da was ändern, auch wenn es natürlich auch darum geht, Rassismus zu entlernen. Aber solange wir massive Diskriminierung und Ungleichheiten haben, zum Beispiel im Zugang zum Wohnungsmarkt, und Arbeitsmarkt, reicht es nicht darauf zu vertrauen, sondern hier braucht es gesetzliche und strukturelle Lösungen. Deshalb will ich ein Antidiskriminierungspolitik Diskriminierungsgesetz, das alle Bereiche mit einbezieht und Menschen aktiv tatsächlich schützt. Wir wollen ein neues Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wo die Bereiche, die bisher noch im Innenministerium liegen, Migration und Flucht, dort rausgezogen werden, weil sie eben nicht als Sicherheitsfrage, sondern als gesellschaftliche Frage behandelt werden wollen. Wir wollen ein Demokratiefördergesetz und Initiativen, die in diesem Bereich arbeiten, besser zu unterstützen. Und wir wollen einen aufgeklärten Umgang mit Rassismus innerhalb von staatlichen Institutionen und auch hier eine klar verankerte Prävention. Denn insbesondere staatliche Institutionen, wie zum Beispiel die Polizei, müssen für die ganze Gesellschaft da sein und damit eben auch für schwarze Menschen, auch für People of Color, auch für asiatische Menschen. Und ja, das ist mein Anspruch in diesem Bereich.
Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung?
Die Debatte unter dem Hashtag Ich bin Hanna hat die Probleme in unserem Wissenschaftssystem nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Ich glaube, das war auch unglaublich wichtig und ich bin allen Menschen dankbar, die sich daran beteiligt haben und es möglich gemacht haben. Gleichzeitig macht mich die Ignoranz, mit der insbesondere von der Wissenschaftsministerin darauf reagiert wurde, ziemlich wütend. Also wenn sie sich hinstellt und sagt, dass man vielleicht auch mal früher mit seinem Doktorvater kritisch über die eigenen Potenziale reflektieren sollte, dann macht sie ein strukturelles Problem der mangelnden Zukunftsperspektiven im wissenschaftlichen Betrieb zu einem individuellen Problem und tut so, als wäre das Problem bei den einzelnen Menschen, die sich überschätzen. Meine Erfahrung ist eine genau gegenteilige. Die meisten wissenschaftlich arbeitenden Menschen, die ich kenne, sind dauernd von Selbstzweifeln geprägt, die immer wieder auch durch dieses System reproduziert werden. Wenn wir daran was verändern wollen und wenn wir auf der einen Seite Menschen in der Wissenschaft halten wollen, ihnen gute Zukunftsperspektiven geben wollen, sie auch von Existenzangst befreien und dadurch auf der anderen Seite auch gute Wissenschaft ermöglichen, die ja nicht funktioniert, wenn ich dauernd unter Druck und Stress stehe, dann müssen wir aus meiner Sicht drei Dinge tun. Erstens müssen Stellen entfristet werden. Es geht nicht, dass im Mittelbau fast nur auf befristete Stellen gesetzt wird. Es kann nicht sein, dass ich entweder in komplette Unsicherheit werde oder Professorin werde und es dazwischen keine sichere Zukunftsperspektive gibt. Zweitens brauchen wir eine bessere Bezahlung. Hier bin ich auch sehr froh, dass sich viele Menschen an Universitäten mittlerweile organisieren und auch gewerkschaftlich für ihre Rechte einstehen. Und drittens müssen wir weg von einer absoluten Drittmittelabhängigkeit, die gerade auch nur bestimmte Bereiche fördert und es anderen Bereichen besonders schwer macht. Das heißt, wir brauchen eine bessere Grundfinanzierung der Universitäten, die Wissenschaft eben nicht nur an Profit ausrichtet, sondern auch Grundlagenforschung ermöglicht und dadurch auch Menschen in der Wissenschaft bessere Zukunftsperspektiven, bessere Jobperspektiven gibt, weil sie eben nicht von einem Drittmittelantrag zum nächsten hangeln müssen, sondern tatsächlich eine Sicherheit haben können.
Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon biased. Denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
Kultur sollten wir in einer Demokratie eigentlich als Grundnahrungsmittel verstehen und auch in einer Pandemie als systemrelevant. Genau das hat aber in den letzten Monaten nicht stattgefunden, sondern viele Kunst- und Kulturschaffende wurden alleine gelassen und in der Krise wurde Kultur vor allem als nice to have behandelt, aber nicht als Grundvoraussetzung einer demokratischen Gesellschaft. Und genau das ist es aber und da würde ich mir erstmal eine Prioritätenumstellung wünschen, dass Kunst und Kultur auch in der Politik eine ganz andere Priorität bekommen. Mir persönlich liegt da auch so ein bisschen biografisch bedingt die bildende Kunst besonders am Herzen, da mein Vater Bildhauer war, auch in der Stadt, in der ich jetzt kandidiere, in Schwäbisch Gmünd. Und hier finde ich vor allem die Frage, wie man neue und aufstrebende Künstlerinnen unterstützen kann, sehr spannend. Denn die Kunstszene ist oft doch auch sehr hierarchisiert und sehr undurchlässig für neue Menschen, die noch keine guten Kontakte haben, die nicht viel Geld mitbringen. Und ich glaube, hier wäre die Frage, wie wir genau die fördern können, für mich ein ziemlich zentrales Thema. Insbesondere gilt es aber auch hier, mehr Sicherheit für Kunst- und Kulturschaffende zu schaffen. Denn die meisten wollen unabhängig agieren und trotzdem bedeutet natürlich die Selbstständigkeit für viele, dass es keine Rücklagen gibt und keine Sicherheit im Fall einer Krankheit, im Fall von wenigen Aufträgen oder auch, wie man jetzt gesehen hat, im Falle einer Pandemie. Ich persönlich, da ist meine Partei, hat das nicht in ihrem Wahlprogramm, das will ich ehrlich sagen, aber ich persönlich finde deshalb ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen eine sehr gute Idee, weil es tatsächlich den Menschen die finanzielle Freiheit geben könnte, dann frei zu agieren, ihrer Arbeit nachzugehen, der Kunst nachzugehen, weil es auch zeigen würde, dass uns als Gesellschaft diese Kunst dieser Menschen was wert ist und dass wir das eben dieses Wert nicht nur in schönen Worten ausdrücken, sondern auch tatsächlich, dass wir es diesen Menschen ermöglichen, ohne Existenzängste ihrer Arbeit nachzugehen.
Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und deine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
Aus meiner Sicht sollten gerade BPOC und auch Women of Color uns als Grüne wählen, weil wir für eine Gesellschaft der Vielen und eine Gesellschaft des Zusammenhalts und Vielfalt einstehen. Das klingt erstmal so lyrisch, aber was damit genau gemeint ist, ist, dass wir Vielfalt nicht als Bedrohung oder als Gefahr sehen, sondern ganz im Gegenteil als Stärke, aber uns auch nicht darauf aufruhen, das so zu benennen, sondern durch eine gerechte Verteilung von Macht und Ressourcen und vor allem von Teilhabe dafür sorgen, dass tatsächlich auch alle Menschen in dieser gleichen Gesellschaft gleichberechtigt leben und gleichberechtigt diese Gesellschaft mitgestalten können. Das heißt für uns eine echte Antidiskriminierungspolitik und vor allem strukturelle Lösungen für strukturelle Probleme und eben nicht nur schöne Worte. Und ich glaube, was auch nochmal unser Wahlprogramm, damit auch unseren Wahlkampf auszeichnet, ist, dass wir als einzige Partei in unserem Wahlprogramm explizit auch auf verschiedene Formen des Rassismus eingehen. Also auch zum Beispiel anti-schwarzen Rassismus und anti-asiatischen Rassismus benennen und konkrete Maßnahmen dagegen einmal reinschreiben. Das zeigt, dass wir dieses Thema ernst nehmen, differenziert betrachten, auch sehen, dass es unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen geht und dass wir auf diese Bedürfnisse eingehen, weil uns eben jede Gruppe was bedeutet und weil wir für jede auch eine politische Lösung haben wollen und das Thema nicht einfach nur unter schönen Sammelbegriffen abhandeln wollen. Und ich glaube, gerade wenn es auch um Women of Color geht, dass wir die Verschränkung von Sexismus und Rassismus erkannt haben und das Zusammenverschärfen mit beiden mit sozialer Ungleichheit. Während viele andere Parteien immer noch darüber fabulieren, dass man sich entscheiden muss, ob man jetzt soziale Politik für den Arbeiter macht oder ob man eine emanzipative und Antidiskriminierungspolitik macht, haben wir erkannt, das ist ja insbesondere in der Pandemie, hat man mal gesehen, da waren denn die Reinigungskräfte, die am schlechtesten bezahlt wurden in Kliniken, es waren meistens migrantische Frauen. Wer hat sich infiziert beim Spargelstechen? Es waren meistens Männer aus Osteuropa. Das heißt, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder aufgrund von Herkunft oder auch zugeschriebener Herkunft und soziale Ungleichheit gehen Hand in Hand. Und echte Gerechtigkeit umfasst deshalb immer gute Sozialpolitik, aber auch Antidiskriminierungspolitik. Und das zusammenzudenken, das machen wir als Bündnis 90 Die Grünen. Das ist auch unser Angebot bei dieser Bundestagswahl.
Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Donnerstory-Podcast-Episode über die Bundestagswahl 2021 gefallen. Höre doch auch in die anderen Folgen meiner Bundestagswahl-Mini-Serie rein und schreib mir einfach auf Instagram oder Twitter, wie du zum Beispiel die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantworten würdest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst,